Für 1000 Amerikanerinnen einer Stadt im mittleren Westen betrug der U-Index 29% für die morgendliche Fahrt zur Arbeit, 27% für die Zeit am Arbeitsplatz, 24% für die Kinderbetreuung, 18% für die Hausarbeit, 12% für soziale Kontakte, 12% für das Fernsehen und 5% für Sex. Der U-Index war an Wochentagen um etwa 6% höher als an Wochenenden, vor allem deshalb, weil Menschen an Wochenenden weniger Zeit mit Aktivitäten verbringen, die ihnen unangenehm sind und nicht an der Anspannung und dem Stress leiden, die mit der Berufstätigkeit verbunden sind. Die größte Überraschung war das emotionale Erleben der Beschäftigung mit den eigenen Kindern, die für Amerikanerinnen etwas weniger angenehm war, als Hausarbeit zu verrichten. Hier fanden wir einen der wenigen Gegensätze zwischen Französinnen und Amerikanerinnen. Französinnen verbringen weniger Zeit mit ihren Kindern, genießen diese Zeit aber mehr, vielleicht weil sie Zugang zu mehr Kinderbetreuungsangeboten haben und nachmittags weniger Zeit damit verbringen, ihre Kinder zu verschiedenen Aktivitäten zu fahren. Die Stimmungslage einer Person ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt von ihrem Temperament und ihrer Gesamtzufriedenheit abhängig. Aber das emotionale Wohlbefinden schwankt auch erheblich im Lauf eines Tages und einer Woche. Die augenblickliche Stimmung hängt in erster Linie von der gegenwärtigen Situation ab. Das emotionale Befinden am Arbeitsplatz zum Beispiel bleibt weitgehend unberührt von den Faktoren, die die allgemeine Arbeitszufriedenheit beeinflussen, wie etwa Zusatzleistungen und Status. Wichtiger sind situative Faktoren, wie etwa die Gelegenheit zum geselligen Umgang mit Kollegen, eine laute Geräuschkulisse, Zeitdruck, eine bedeutende Ursache negativer Stimmungen, und die direkte Anwesenheit eines Vorgesetzten, in unserer ersten Studie der einzige Zustand, der schlimmer war, als allein zu sein. Die Aufmerksamkeit ist ausschlaggebend. Unser emotionaler Zustand wird durch das bestimmt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, und wir konzentrieren uns normalerweise auf unsere gegenwärtige Aktivität und unser unmittelbares Umfeld. Es gibt Ausnahmen, wo die Qualität der subjektiven Erfahrung von wiederkehrenden Gedanken statt von den Ereignissen des Augenblicks bestimmt wird. Wenn wir glücklich verliebt sind, sind wir vielleicht bestens gelaunt, auch wenn wir in einem Stau stecken, und wenn wir traurig sind, bleibt unsere Stimmung vielleicht auch dann gedrückt, wenn wir einen witzigen Film ansehen. Doch unter normalen Umständen bereitet uns das, was gerade geschieht, Lust oder Unlust, sofern wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Essen zum Beispiel bereitet uns nur dann Lust, wenn wir es bewusst genießen. Wir stellten fest, dass Französinnen und Amerikanerinnen für das Essen ungefähr genauso viel Zeit aufwenden, aber für die Französinnen stand es mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit wie für Amerikanerinnen. Die Amerikanerinnen kombinierten das Essen viel eher mit anderen Aktivitäten und ihr Essensgenuss war entsprechend verdünnt. Diese Beobachtungen haben Konsequenzen für Einzelpersonen wie für die Gesellschaft. Die Nutzung der Zeit ist einer der Lebensbereiche, über den Menschen eine gewisse Kontrolle besitzen. Nur wenige Menschen können sich allein durch Willensentschluss ein sonnigeres Gemüt zulegen, aber einige können ihr Leben vielleicht so einrichten, dass sie weniger Zeit mit Pendeln und mehr Zeit damit verbringen, mit Menschen, die sie mögen, Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. Die Gefühle, die mit verschiedenen Aktivitäten verbunden sind, legen nahe, dass man sein subjektives Wohlbefinden auch dadurch steigern kann, dass man von passiven Freizeitbeschäftigungen wie Fernsehen auf aktivere Formen wie soziale Kontakte und Sport umsteigt. Gesamtgesellschaftlich gesehen sind eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur für Berufspendler, die Ausweitung des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen für berufstätige Frauen und mehr Seniorentreffs möglicherweise relativ effiziente Möglichkeiten zur Reduktion des U-Index der Gesellschaft. Selbst eine Verringerung von 1% wäre ein großer Erfolg, da sie Millionen von Stunden an vermiedenem emotionalem Missbehagen bedeutet. Kombinierte nationale Erhebungen über die Nutzung der verfügbaren Zeit und das erlebte Wohlbefinden können der Gesellschaftspolitik viele wichtige Anregungen geben. Der Ökonom in unserem Team, Alan Krueger, war der erste, der Elemente dieser Methode in die nationalen Statistiken einführte. Das erlebte Wohlbefinden wird heute routinemäßig im Rahmen groß angelegter nationaler Befragungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa erfasst, und der Gallup World Poll hat diese Erfassung auf Millionen von Befragten in den Vereinigten Staaten und über 150 weiteren Ländern ausgeweitet. Bei den Erhebungen werden die Teilnehmer gefragt, welche Gefühle sie während des Vortags erlebten, wenn auch weniger detailliert als beim DIM. Die riesigen Stichproben erlauben extrem feinmaschige Analysen, die die Bedeutung situativer Faktoren, körperlicher Gesundheit und sozialer Kontakte für das erlebte Wohlbefinden bestätigt haben. Wenn ich Kopfweh habe, fühle ich mich elend, und der zweitbeste Prädiktor für die tagesbezogene Stimmungslage ist der Kontakt zu Freunden oder Verwandten an diesem Tag. Es ist nur leicht übertrieben zu sagen, dass Glück die Erfahrung des Zusammenseins mit Menschen ist, die einen lieben und die man liebt. Die Gallup-Daten erlauben einen Vergleich zwischen zwei Aspekten des Wohlergehens. Erstens, das Wohlbefinden, das Menschen erleben, während sie ihr Leben leben. Zweitens, das Urteil, das sie fällen, wenn sie ihr Leben bewerten. Gallup misst die Beurteilung der Lebensqualität mit einer Cantrell Self-Anchoring Strive Scale genannten Frage. Bitte stellen Sie sich eine Leiter mit 10 Sprossen vor, wobei 0 ganz unten und 10 an der Spitze ist. Das obere Ende der Leiter stellt das bestmögliche Leben für Sie dar, das untere Ende steht für das schlimmstmögliche Leben für Sie. Auf welcher Sprosse der Leiter stehen Sie nach Ihrer persönlichen Einschätzung zum gegenwärtigen Moment? Einige Aspekte des Lebens wirken sich stärker auf die Beurteilung des eigenen Lebens als auf die unmittelbare Erfahrung des Lebens aus. Der Bildungsabschluss ist ein Beispiel. Ein höherer Bildungsstand geht mit einer höheren Bewertung des eigenen Lebens einher, aber nicht mit einem höheren erlebten Wohlbefinden. Tatsächlich berichten die höher Qualifizierten, zumindest in den Vereinigten Staaten, über größeren Stress. Andererseits wirkt sich ein schlechter Gesundheitszustand viel negativer auf das erlebte Wohlbefinden als auf die Lebensbewertung aus. Das Zusammenleben mit Kindern erlegt ebenfalls erhebliche Kosten in der Währung der täglichen Gefühle auf. Eltern berichten häufig von Stress und Ärger, aber die negativen Auswirkungen auf die Lebensbewertung sind viel geringer. Religiosität hat einen vergleichsweise stärkeren günstigen Effekt auf die Stimmungslage, wie auch auf die Stressreduktion als auf die Lebensbewertung. Erstaunlicherweise vermindert Religiosität jedoch nicht Gefühle von Niedergeschlagenheit oder Sorge. Die Auswertung von über 450.000 Antworten auf den Gallup Healthways Wellbeing Index, eine tägliche Befragung von 1.000 Amerikanern, liefert eine erstaunlich klare Antwort auf eine der am häufigsten gestellten Fragen der Glücksforschung. Macht Geld glücklich? Die Antwort lautet, dass Armut Menschen unglücklich macht und dass Reichtum zwar die Lebenszufriedenheit steigern mag, aber das erlebte Wohlbefinden im Schnitt nicht verbessert. Große Armut verstärkt die psychische Wirkung anderer Missgeschicke im Leben. Insbesondere Krankheiten sind für Menschen, die in großer Armut leben, viel schlimmer als für diejenigen, denen es besser geht. Kopfschmerzen erhöhen bei Personen in den oberen 2 Dritteln der Einkommensverteilung den Anteil derjenigen, die über Trauer und Sorge berichten, von 19% auf 38%. Die entsprechenden Zahlen für das ärmste Zehntel sind 38% und 70%, ein höheres Ausgangsniveau und eine viel größere Steigerung. Auch bei den Folgen von Scheidung und Einsamkeit sind erhebliche Unterschiede zwischen den Allerärmsten und den übrigen festzustellen. Zudem sind die günstigen Auswirkungen des Wochenendes auf das erlebte Wohlergehen bei den Ärmsten deutlich geringer als für alle anderen. Das Sättigungsniveau, ab dem das erlebte Wohlbefinden nicht weiter ansteigt, liegt bei einem Haushaltseinkommen von etwa $75.000 in Gebieten mit hohen Lebenshaltungskosten. In Gebieten, in denen die Lebenshaltungskosten niedriger sind, könnte es darunter liegen. Die durchschnittliche Zunahme des erlebten Wohlbefindens, die mit Einkommen jenseits dieses Niveaus verbunden ist, betrug genau 0. Dies ist erstaunlich, weil ein höheres Einkommen zweifellos den Kauf vieler Annehmlichkeiten, wie etwa Urlaubsaufenthalten an interessanten Orten oder Opernkarten und verbesserte Lebensbedingungen ermöglicht. Weshalb schlagen sich diese zusätzlichen Annehmlichkeiten nicht in Berichten über die emotionale Erfahrung nieder?